Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wie schön, dass ihr wieder da seid und uns zuhört. Wir sind hier und nehmen heute eine neue Folge zusammen auf zum dritten Sonntag nach Epiphanias. Und wir, das sind Lydia, ich bin Teil des Stückwerkteams, und Nora.
Ich bin Pastorin im Entsendungsdienst in Bremen.
Dass du wieder dabei bist. Wir haben mal zusammen Aufnahmen gemacht. Genau, und heute wollen wir zusammen reden über einen Text aus dem 2. Königebuch. Die Perikope, die wird in mehrere Teile unterteilt in der Perikopenordnung. Und deswegen haben wir heute gedacht, wir lesen das auch in diesen unterschiedlichen Teilen. Das heißt, Nora, die wird die Teile lesen, die quasi fakultativ angeboten sind. Das ist die Rahmung der Perikope, also ein vorderer und ein hinterer Teil. Und ich werde euch den mittleren Teil vorlesen, der quasi in jedem Fall als Predigttext vorgeschlagen wird. Und wir lesen aus der Übersetzung der Basisbibel.
Ich fange einfach mal an. Naaman war der Heerführer des Königs von Aram. Sein König schätzte ihn sehr und hielt große Stücke auf ihn, denn der Herr hatte bewirkt, dass er für Aram siegreich war. Er war ein Kriegsheld, litt aber an Aussatz. Die Aramäer überfielen das Land Israel immer wieder. Einmal hatten sie ein junges Mädchen verschleppt, das jetzt im Dienst von Naamans Frau stand. Dieses Mädchen sprach zu ihrer Herrin: Ach, wäre mein Herr doch beim Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Dann ging Naaman zu seinem Herrn und König und berichtete ihm: Das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Darauf sagte der König von Aram: Geh dorthin, ich werde dir ein Schreiben mitgeben. Es ist für den König von Israel bestimmt. Naaman ging los und nahm Geschenke mit: 340 Kilogramm Silber, 6000 Goldmünzen und 10 kostbare Kleider. So kam er zum König von Israel und übergab ihm das Schreiben. Darin stand: Wenn du dieses Schreiben erhältst, weißt du, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir geschickt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das Schreiben gelesen hatte, zerriss er seine Kleider. Er sagte: Bin ich denn Gott? Kann ich töten oder lebendig machen? Da schickt dieser mir einen Mann, den ich vom Aussatz heilen soll. Merkt ihr es? Er sucht nur einen Anlass für Krieg. Elisha, der Gottesmann, hörte davon, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Deshalb schickte er eine Botschaft zum König: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Naaman soll zu mir kommen. Dann wird er erkennen, dass es in Israel einen Propheten gibt.
So kam Naaman mit Pferden und Wagen zu Elisha und hielt vor der Tür seines Hauses. Elisha schickte einen Boten zu ihm hinaus: Geh und wasch dich 7-mal im Jordan. Dann wird deine Haut gesund und du giltst wieder als rein. Doch Naaman wurde zornig. Er wollte weggehen und sagte: Ich dachte, er selbst kommt zu mir hinaus und stellt sich vor mich hin. Dann ruft er den Namen des Herrn an, seines Gottes, erhebt seine Hände und betet in Richtung des heiligen Ortes. Und so heilt er mich vom Aussatz. Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, sind die nicht viel besser als alle Gewässer Israels? Da hätte ich mich doch gleich dort waschen können, um wieder gesund zu werden. Voller Zorn drehte er sich weg und wollte gehen. Da traten seine Diener an ihn heran und sagten zu ihm: Herr, was wäre gewesen, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte? Hättest du es dann nicht getan? Doch er sagte nur: Wasch dich und du wirst gesund. Warum tust du das dann nicht? Also stieg er doch zum Jordan hinab und tauchte 7-mal unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Da wurde seine Haut gesund wie die Haut eines Kindes und er galt wieder als rein. Darauf kehrte er wieder zum Gottesmann zurück, zusammen mit seinem ganzen Gefolge. Er trat vor ihn hin und sagte: Nun weiß ich, dass es nirgendwo einen Gott gibt, außer in Israel. Er ist der einzige Gott auf der ganzen Welt. Nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht an.
Elisha aber antwortete, so gewiss der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich werde nichts annehmen. Naaman versuchte ihn zu überreden, aber Elisha verweigerte sich. Schließlich sagte Naaman, wenn du das nicht willst, dann soll man mir, deinem Knecht, Erde mitgeben, so viel wie zwei Maultiere tragen können. Denn ich will keine anderen Götter mehr anbeten, nur noch dem Herrn will ich Opfer darbringen. Brandopfer und Schlachtopfer sollen es sein, nur das eine soll der Herr deinem Knecht verzeihen. Mein Herr, der König, besucht den Tempel des Rimon, um dort zu beten. Dabei stützt er sich auf meinen Arm, also muss auch ich dort auf die Knie fallen und mit dem Rimon anbeten. Der Herr soll es deinem Knecht verzeihen. Elisha antwortete, geh hin in Frieden.
Dieser allerletzte Satz, Elisha antwortete, geh hin in Frieden, der wird tatsächlich nochmal quasi zur Grundperikope mit dazu gerechnet als Abschluss. Ja, ganz schön lange Geschichte.
Genau. Ja, lange verworrene Geschichte, oder? Mit sehr viel Aktionen und Ortswechseln und Interaktionen.
Total. Weiß nicht, wie es euch jetzt beim Hören ging. Ich fand schon das erste Lesen wirklich kompliziert. Wer macht was und schickt wen wohin? Genau, und deswegen haben wir beide auch gleich schon einen ganz unterschiedlichen Impuls gehabt, was wir wohl in einer Predigt damit machen würden.
Genau, wir hatten uns gerade schon darüber unterhalten, was wir jetzt genau vorlesen. Und ich war sehr dafür, den ganzen Text zu nehmen, weil ich das auch gerne in meinen Gottesdienst einbauen würde. Also dieses komplette Narrativ, das da so anschaulich beschrieben wird. Und finde ich irgendwie auch wichtig ist, dass man diese ganzen Irrungen und Wirrungen mitbekommt. Es ist aber natürlich dadurch auch sehr verwirrend.
Genau, also das ganze Narrativ, finde ich auch, muss auf jeden Fall vorkommen. Ich glaube, bei mir wäre es dann eher die Form, die ich wähle in einem Gottesdienst, einfach, dass der Predigttext nicht zu lang wird, dass er nicht so gelesen wird. Aber da hattest du auch schon gleich die gute Idee, ja, eben es auch an verschiedenen Stellen vielleicht aufzunehmen und die Predigt,
genau, vielleicht aufzuteilen, ne? Die Lesung.
Genau, die Lesung.
Vielleicht ja auch einfach tatsächlich noch mit mehreren Personen auch den Predigttext darstellen. Vielleicht tatsächlich lesend, aber auch an unterschiedlichen Orten, zum Beispiel im Kirchraum oder so, könnte ich mir das vorstellen.
Und wie so ein bisschen nachspielend, so dass es die verschiedenen Figuren gibt, ne?
Ja.
Weil ich finde auch, also es könnte wie so ein kleines Anspiel eigentlich fast werden.
Weil ich finde, man könnte da... Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, aber ja, beim Anspiel, ich finde, man könnte ein ganzes Schauspiel daraus machen, auch aus Elisha, der ja in den Geschichten vorher dann als kahlköpfig und so beschrieben wird. Also es sind so ganz, ganz spannende Charaktere auch, die man da einführen könnte und von denen man noch viel mehr erzählen könnte.
Und auch vielschichtige Charaktere, ne? Also man erlebt schon so sehr unterschiedliche Seiten, jetzt allein von dem Naaman oder genau, wenn man einen weiteren Blick von Elisha irgendwie nimmt. Die ganze Frage da, was macht denn der König eigentlich da noch mit drin? Kriegt sich da noch irgendwelche Briefe hin und her? Und natürlich
genau,
auch.
Und viele.
Die Sklaven,
ja, es hat auch
und DienerInnen, die da irgendwie noch mit vorkommen und so. Also, ja, einfach viele Personen.
Ja, und es hat so ein bisschen was von diesen klassischen Komödien, wo so Missverständnisse dann geschehen und dann geschieht, Missverständnisse entstehen und dann treibt das Menschen in Verzweiflung oder so, ne, die eigentlich gar nicht damit gemeint waren, wie jetzt den König von Israel zum Beispiel. Das finde ich, erinnert mich so an, weiß nicht. Klassische Komödien, sag ich mal.
Könnte gut inszeniert werden. Also vielleicht habt ihr ja ein Team freiwilliger, ehrenamtlicher oder sonst was in eurem Gottesdienstvorbereitungskontext, die Lust haben, diesen Predigttext schön verbildlicht darzustellen an diesem Sonntag.
Genau, und was du gerade auch noch gesagt hattest, mit der israelitischen Sklavin, also dem jungen Mädchen, das da verschleppt wurde, dass man natürlich auch diese Geschichte nochmal anders inszenieren kann und dann vielleicht aus der Sicht von Personen, die jetzt hier nicht so präsent sind, wie diese starken männlichen Figuren, der Militärführer und die Könige und so.
Genau. Ehrlich gesagt wäre das auch mein Impuls. Also ich finde natürlich das Ganze irgendwie dem Raum zu geben, damit es wirkt in all dieser Komik, Dramatik und irgendwie Zugespitztheit auf Glaubensaussagen hin. Und gleichzeitig finde ich schon auch, es ist eine sehr männliche Geschichte. Und ich hätte irgendwie das Bedürfnis und auch eine also machtvolle aus der Sicht dieser mächtigen Männer eben. Was denken eigentlich die Sklavin und diese Diener, die da total die wichtigen, ja auch benannt hier werden, als ganz relevante Personen, die dieses Geschehen überhaupt möglich machen, ne? Also einerseits die dieses versklavte Kind, was sagt, da gibt es jemand, der könnte dir Heilung geben und überhaupt erst diese Perspektive ermöglicht, auch quasi aus dem feindlichen Lager. Also das finde ich irgendwie schon krass. Also dieses Grundsetting, wer ist das eigentlich? Ne? Also Aram und Israel, die irgendwie im Krieg miteinander liegen, über viele lange Zeiten, immer wieder hin und her. Und ein Mädchen, das verschleppt wurde und irgendwie, ja, also fürchterlichsten Kontext und Gewalterfahrung da machen muss, die trotzdem daran festhält, dass da irgendwas Heilbringendes ist in ihrem Kontext und darauf vertraut und sogar eben diesen feindlichen Herrscher irgendwie darauf hinweist, ne?
Ja, wobei aber auch, also gerade auch der Name Naaman, ne, der freundliche oder der angenehme oder so, da vielleicht auch einen Hinweis drauf zulässt, dass es da, also dass das vielleicht einfach auch eine besondere Person ist. Obwohl ich finde jetzt Militärführer, der, weiß nicht, vielleicht ja auch andere Menschen abschlacht, ein bisschen schwierig in dem Kontext, aber also ich glaube schon auch, dass er natürlich für eine besondere Art von Mensch steht, die vielleicht auch sowas eingehen kann auf diese Informationen.
Das fand ich dann ehrlich gesagt in diesem zweiten Teil vor allen Dingen auch besonders, also dass er sich da was sagen lässt von seinen Sklaven und Dienern, ihn irgendwie nochmal darauf aufmerksam machen, so hey, du hättest doch jetzt fast alles gemacht, wieso machst du jetzt nicht auch das Einfache, was er dir sagt und warum bist du so gekränkt irgendwie, dass diese ganze Szene abgelaufen ist, als du dir das vorstellst und er jetzt hier nicht mit großem Bohai eine riesige Heilung gemacht hat, jetzt ne, irgendwie spring doch über deinen Schatten oder steh dir nicht selbst im Wege irgendwie. Und dass er das aufnimmt und es dann tatsächlich danach tut, in den Jordan zu steigen, das finde ich stark.
Finde ich auch, dass er so seine Emotionen, die kochen dann wieder runter. Irgendwie ist es ja auch verständlich, ne, dass er erstmal so ein bisschen angepiekst ist so und dann aber, also dass da die Vernunft dann siegt oder auch das ja, dass er zugänglich ist für Argumentationen auch von Menschen, die eben nicht seinem Status entsprechen oder so. Finde ich wirklich auch beeindruckend, ja.
Aber ich merke, und ich habe total Lust, quasi diese Geschichte, also auch in so einem Predigtkontext oder so, ich hätte, also das Narrativ muss vorkommen, aber eben aus wessen Sicht. Und ich hätte Lust, irgendwie, wie so dieses Mädchen oder die anderen Bediensteten und so, wie stehen die eigentlich im Verhältnis und wie reden die über ihre Herren und Herrinnen, über diesen Kriegsführer und auch in diesem komödiantischen Ton, den du vorhin benannt hast. Also, was mögen die gedacht haben, als er sich da so aufführt? Könnte man sowas nacherzählen? Ich finde das nicht so leicht, weil ich natürlich selber diese Perspektive überhaupt nicht kenne und es irgendwie schwierig ist, da irgendwas anzunehmen, wenn das so eine andere Positionierung ist und diese Erfahrungen in die Hand geteilt werden, aber irgendwie in die Richtung hätte ich Lust, dass eben Stimmen aus diesem Text ihre Sicht auf die Dinge nochmal geben, so.
Ja, also das kann ich total verstehen, weil ich finde das auch wahnsinnig spannend. Wen ich auch irgendwie eine spannende Person finde, auch wenn die gar nicht richtig vorkommt, ist auch die Frau des Naaman, weil die ist ja diejenige, die diese Botschaft dann auch weiter vermittelt. Ist die einzige, von der auch gar nichts überliefert ist, was sie denn da jetzt sagt. Aber die, das ist auch wieder eine Frau, die so einen Anstoß gibt zu diesem ganzen Prozess, weil sie eben diese wichtige Botschaft ja auch weitergibt an ihren Mann, die jetzt so gar nicht vorkommt. Und was ich auch krass finde, ist, dass Naaman zu seinem König geht und dann sagt, das und das hat ein Mädchen aus Israel gesagt. Also das ist ja schon abgefahren, dass dann diese Worte von einer kriegsgefangenen, sehr jungen Frau bis zum König gelangen, ne? Also, und als relevant genug dargestellt werden, dass der König dann sogar einen Brief schreibt. Also das ist schon, finde ich, eine ganz schön bemerkenswerte Entwicklung.
Und ich finde generell diese Stimme dieses Mädchens, also mich erinnert es einfach, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, wenn wir diese Aufnahme machen. Mhm. Also harte Maria-Perspektive mit ihrem Magnificat irgendwie. Also Maria, die irgendwie davon redet, mein Gott wird die Verhältnisse in dieser Welt verändern. Und dann das kleine junge Mädchen, das irgendwie so krass irgendwie davon spricht, von einer Freiheitsperspektive, die für sich selber braucht und die sie aber auch quasi diesen anderen Menschen noch zuspricht, darin selber in Gefangenschaft sein. Also so, ich finde es so stark, wie sie dann davon redet, hey, da ist einer. Und damit ja auch ganz, ganz viele andere Machtverhältnisse irgendwie durchkreuzt, ne? Und so geht dieser Text ja auch irgendwie weiter. Er bleibt eben nicht in der Logik, wie sonst Kriegsherren und Könige vielleicht miteinander kommunizieren. Und das ist ja auch diese lustige, ironische Stelle dann, dass der König von Israel diesen Brief empfängt und völlig ausrastet. Seht ihr, dass er mir hier einen Anlass für Krieg geben will und so. Dass sie dann mit diesem riesigen Aufgebot an Geschenken und so irgendwie unterwegs sind. Immerzu wird es unterbrochen, so nein, darum geht's nicht und es wird anders und Gott wirkt anders. Das finde ich, ja, also das ist für mich so irgendwie dann auch wieder irgendwie tatsächlich Weihnachtsbotschaft oder befreiende Botschaft hier. So eine krasse Geschichte mit so viel Bohai und wie wirkt Gott?
Durch die sozial statusmäßig schwachen, unterdrückten Gefangenen, ja.
Und in sowas ganz Banalem. Also natürlich ist Wasser nicht nur banal, wir denken es im christlichen Sinne gleich auch irgendwie in einem Taufkontext und so, aber eben zu waschen ist eben doch eine für uns heute sehr alltägliche Sache. Und ist eben kein großes Heilungswunder und gleichzeitig wirkt darin genau Gott Heilung. Also das finde ich irgendwie so besonders an diesem Text. Es wird so ganz, ganz viel aufgebaut. Es ist so eine ganz, ganz große Szenerie. Aber eigentlich sind so diese kleinen Dinge so. Also wenn ich es quasi mit wenigen Schritten zusammenfassen würde, dann ist da diese versklavte Person, dieses Mädchen. Dann ist da irgendwie, die erzählt von dieser Szenerie, also die erzählt von Elisha als Propheten und dann ist da diese Szenerie, dass der Bote von Elisha rausgeht und Elisha selber gar nicht sichtbar wird, sondern der Bote übermittelt die Nachricht. Und dann
bitte wasch dich.
Nochmal die Sklaven von Naaman, die sagen, hey, jetzt nimm doch diesen Rat an. Also die tragen eigentlich die ganze Handlung und die braucht es, damit das alles passiert und genau das ist es. Und da drin wirkt Gott, Punkt. In diesen einfachen Begegnungen, die eben gar nicht groß und machtvoll daherkommen. So.
Ja, ich finde auch diese Kernfrage, was wäre gewesen, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, finde ich auch total spannend, die man vielleicht auch in der Predigt irgendwie verarbeiten könnte. Nämlich sind wir manchmal eher bereit, so große, scheinbar große Dinge auf uns zu nehmen oder dem großen Theater dann so Bedeutung beizumessen, vielleicht auch gerade Social Media etc. Ne? Und so das Naheliegende, Einfache vielleicht auch so ein bisschen zu vergessen oder dieses, also Rückbesinnen vielleicht auch auf gute Dinge, die einfach zu erreichen sind, wie zum Beispiel ein Spaziergang oder so, ne? Also so ganz banal, aber was schafft Heil in der Welt? Und ich glaube, oft sind es einfache Dinge, wie auch, weiß nicht, aufeinander zugehen, lächeln, solche Dinge. Wobei ich glaube, dass dieser Text einfach wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte an alle möglichen Predigtthemen bietet, weil man in so viele Richtungen gehen kann, auch schon allein durch die Länge.
Ja.
Aber auch, weil viele, viele Themen auftauchen, die man toll bearbeiten kann.
Wenn du heute dich an eine Predigtvorbereitung setzen würdest, was wäre das, was dich gerade zieht? Also in welche Richtung würde es für dich irgendwie gerade Spaß machen, weiterzudenken?
Also ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, Gott wirkt in den scheinbar Schwachen in die Welt hin oder durch die scheinbar Schwachen in die Welt hinein. Und Gott wirkt auf einfachen Wegen. Das wäre jetzt tatsächlich, glaube ich, mein erster Fokus. Und bei dir?
Ich glaube, bei mir ist wirklich schwierig mit einem. Ich hätte noch zu viele jetzt. Ich finde diese Frage spannend, von wem lasse ich mir eigentlich was sagen oder von wem erwarte ich eigentlich, dass da wirklich was Heilbringendes in mein Leben mitkommt? Wessen Rat höre ich und welchen lehne ich kategorisch quasi ab? Und hier dann zu erleben, wie wichtig genau das ist, ne? Dann denke ich irgendwie an, ohne es zu erwarten, habt ihr Engel beherbergt. Also wo bin ich da überhaupt offen, das an mich heranzulassen? Und wo sehe ich auch, wenn Menschen das tun? Weil wie krass viel Mut hat es eigentlich von diesen Leuten gebraucht, also jetzt dann nochmal zu ihrem Herrn zu sagen, jetzt stell dich doch nicht so an und komm mal von deinem Boss runter und geh doch in den
Mach das Ort. Doch einfach.
Ja, also ey, ich kann, wenn ich mir das vorstelle, so wie viel haben die da aufgebracht, ihm das irgendwie entgegenzubringen? Also das ist was mich irgendwie ganz persönlich berührt oder wo ich Lust hätte, weiterzumachen. Und dann auch tatsächlich nochmal so ein bisschen das Ende der Geschichte. Da sind wir jetzt noch gar nicht so drauf eingegangen, aber das fände ich auch spannend. Da wird dann so erzählt, dass Naaman eben wieder zurückgeht zu Elisha und dass Gott quasi verehrt Adonai und sagt, ja, der Gott Israels ist der einzige wahre Gott. Jetzt ist natürlich da religionsgeschichtlich irgendwie ganz viel dahinter und textentstehungsmäßig. An dieser Stelle ein kurzer Werbeblock, den wir echt nur empfehlen können. Wenn ihr es noch nicht kennt, die neue Plattform bibelwissenschaft.de und dann Exegese für die Predigt. Ist total toll aufgearbeitet, können wir nur empfehlen an dieser Stelle.
Wirklich mit Nachdruck.
Also bibelwissenschaft.de, Exegese für die Predigt. Vielen Dank an alle, die da irgendwie ihr Wissen teilen. Genau, und da wird einfach nochmal auch schön auf den Könige, die verschiedenen Zyklen da eingegangen und Elisha eben, der eigentlich ein ganz, ganz alter Zyklus ist innerhalb der Königebücher. Aber dieser Text eben eine spätere Nachtragung, die schon nachexilisch ist auf jeden Fall und ganz stark auf so monotheistische Verehrung irgendwie des Gottes Israels ganz viele Spuren davon trägt. Und das merken wir ja auch auf jeden Fall in diesem Text irgendwie. Gleichzeitig finde ich spannend, dass Naaman Gott verehrt und Adonai als Gott anerkennt und eigentlich diese Geschenke geben will, dann nimmt er sie nicht, also dann nimmt Elisha sie nicht an und wehrt das ab und dann sagt Naaman sogar, okay, dann will ich sogar gerne Erde mitnehmen, damit ich diesen Gott Israels auch im fremden Land verehren kann und bitte sieh es mir nach, mein König, der verehrt einen anderen Gott und weil ich ihn stütze, dann muss ich auch vor diesem anderen König irgendwie niederknien, vor diesem anderen Gott. Und da finde ich es irgendwie für mich irgendwie ganz schön, eben dieses Thema, was dahinter steht, Dinge anzunehmen und anzuerkennen und diesen Gott Israels anzuerkennen und zu verehren und gleichzeitig das in den eigenen Kontext zu übertragen. Also er merkt einfach, da wo ich lebe und wie mein Kontext ist, ist mir diese Verehrung nicht so möglich, wie sie hier im Land Israel irgendwie möglich ist. Und was heißt das für mich? Und was brauche ich, um diesen Gott gut verehren zu können? Ne? Und er nimmt dann irgendwie diese Erde mit. Und er ist sich sehr bewusst, dass es irgendwie widersprüchlich ist an manchen Stellen mit der Glaubenspraxis, die bei ihm irgendwie ausgeübt wird. Und das finde ich irgendwie Spannend. Was heißt diese Verehrung für mich und meinen Kontext heute? Was bedeutet mein Glaube mir in meinem Kontext heute? Wie kann ich das übertragen? So.
Ja, finde ich auch total spannend. Und auch, wie gehe ich vielleicht mit Menschen um, die, die so eine Verquickung von verschiedenen kulturellen oder religiösen Traditionen in sich tragen. Da finde ich eben dann den Schluss der Perikope sehr schön, ne? Dass Elisha dann sagt, geh hin in Frieden. Das zeigt ja auch schon eine Annahme dieser pragmatischen Lösung ja eigentlich nahemals, ne? Dass er jetzt nicht in den Kampf geht mit seinem König, um seinen neuen Glauben zu verteidigen, sondern ja, es eben beides leben darf. Seinen eigenen Glauben und die Rolle, die er dann da in diesem Königreich hat.
Und auch so gehirn in Frieden und in aller Freiheit, für mich fühlt sich es auch so an. Also so dieses, er verurteilt ihn dafür jetzt nicht hier irgendwie, Elisha, oder ist irgendwie ein Gotteskämpfer, der jetzt irgendwie gar nicht und unrein und weiß was ich, sondern nee, genau, wie du sagst, es ist irgendwie eine pragmatische Lösung. Es ist gut, wenn du irgendwie eine Lösung da für dich findest. Ja. Jetzt ist das der dritte Sonntag nach Epiphanias. Der wird klassischerweise in vielen Gemeinden auch irgendwie mit dem Thema Partnerschaft, weltweite Partnerschaft verknüpft. Und er hat auch so ein bisschen, also der Wochenspruch lautet, es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, die zum Tisch sitzen werden im Reiche Gottes. Und quasi ein bisschen dieses Thema der grenzübergreifenden Liebe und Wirkweise Gottes, ne? Und dass es also nicht für eine begrenzte Gemeinschaft gilt, sondern eine Weite darin ist. Hast du da Ideen, inwiefern man das noch irgendwie in einem Gottesdienst einbauen könnte? Ich komme nämlich gerade daher. Ich erzähle erstmal, was mir eingefallen ist.
Ja, genau.
ich merke, dass es mich beschäftigt, so dieses dieser Text hat für mich ganz viel herrschaftskritische Elemente, was ich vorhin auch meinte mit dem Magnificat. Diese Rolle, die SklavInnen und DienerInnen haben, diese Status, die da gebrochen werden. Und mir wäre es irgendwie wichtig, an so einem Sonntag das quasi auch selber zu hinterfragen. Also ich lerne da viel von Menschen, die rassismuskritisch in Kirche mit Bildungsarbeit unterwegs sind. Zum Beispiel von Sarah Wecheras Buch, Wie ist Jesus weiß geworden? Also diese Frage danach, wie gestalten wir eigentlich Partnerschaft und Ökumene und was bedeutet dieses viel zitierte auf Augenhöhe? Aber was heißt das eigentlich für unsere Machtstrukturen und was heißt das für Hierarchien in Kirche? Und was heißt das auch für unsere Partnerschaft ganz konkret in der Gemeinde? Also wie ist das mit anderen Gemeinden? Tauchen die auf bei uns im Kontext? Wer hört da auf wen? Wie werden da Entscheidungen gefällt? Wie beziehen wir uns auf die? Das sind Fragen, die irgendwie in großen ökumenischen Zusammenhängen irgendwie wichtig sind und wo es ganz viel darum geht, irgendwie wie können auch rassistische Kontinuitäten bewusst aufgedeckt werden und umverteilt werden, Zugänge zur Macht. Und gleichzeitig eben aber auch, was heißt das ganz konkret in unserer Gemeinde und wie funktioniert da Partnerschaft? Wer hört da auf wen, wenn man es jetzt hier mit der Geschichte eben, wenn man es daran zurückbindet, wer wird da in welchen Status hineingestellt? Wer steht da qua historischer Entwicklung an welchem Punkt und wie kann man das bewusst wahrnehmen und benennen und auch umbauen? Und wo liegt letztlich quasi Entscheidungsmacht? Oder ja, also das finde ich irgendwie, merke ich, das beschäftigt mich, dass das an diesem Partnerschaftssonntag irgendwie mit drin ist.
Ja, spannend finde ich aber auch die Frage, okay, dann, also nochmal dann im christlich-jüdischen Dialog, wie verhält sich das? Da finde ich vor allem auch da finde ich besonders spannend, dass es eben in Lukas 4 auch von Jesus einen Rückbezug auf genau dieses Wunder oder diese Heilung des Naaman gibt. Und spannend finde ich nochmal, dann auch, wenn du jetzt von Partnerschaft sprichst, wie gehen wir mit Menschen um, die sich eben gar nicht jetzt als christlich bezeichnen, also mit Menschen, die vielleicht außerhalb der Kirche stehen oder sich da empfinden, weil ich eben spannend dann nahe man auch finde, dass es ein Gott erfahren ist, ne? Also dass er macht diese Gotteserfahrung und daraufhin ja, wirkt Glaube in ihm. Ja, das finde ich interessant, vielleicht im Umgang mit Menschen, die nicht zur Kirche gehören, auch für uns. Und das ist ja nicht verfügbar, sondern es ist ja, geschieht einfach. Trotzdem gibt es die Einladung von, genau, also ist das alles zurückzuführen auf das Wirken des einen israelitischen Mädchens, das den Stein des Anstoßes gegeben hat.
Ich habe in dem Kontext echt auch da nochmal die Bitte, überlegt euch, wie das Wort Heiden in den Gottesdiensten vorkommt. Also diese Frage dessen, wer glaubt eigentlich an was? Ich merke, dass, ja, einfach schwierig, wie das in vielen Gemeinden zitiert wird. Um was geht's da eigentlich? Was wollen wir damit aussagen? Einfach ein Wort, das sehr pejorativ besetzt ist und negativ. Ja. Was wollen wir eigentlich sagen? Finden wir dafür nicht andere Wörter, die eben die Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, oder geht es darum, eben zu sagen, alle die gläubig sind an Gott und ja, oder alle Menschen, die offen sind für Erfahrungen, weil genau, das ist es letztlich, was du auch gesagt hast, was in diesem Text so klar ist. Es passiert erst das Wunder und dann sagt Naaman, ja, ich glaube an den Gott Israels. So. Mhm. Und es ist unverfügbar für uns. Und ja.
Ja, und vielleicht kann man auch noch mal erwähnen, dass hier im Ersten Testament oder im Alten Testament, je nachdem, wie man sagt, eben auch sehr viele Wunder geschehen, die wir auch aus dem Wirken von Jesus kennen. Also gerade Brotvermehrung und so weiter, das steht ja im direkten Kontext auch dieser Geschichte. Ich finde, da kann man Gemeindemitglieder schon auch noch mal darauf hinweisen, dass es einen ganz anderen Wunderzyklus auch noch mal gibt.
Und tatsächlich auch, also ich habe das gelesen bei Elisha eben, dass das diese sehr alten Texte sind, ausgenommen von diesem jetzt eben, der später hinzugefügt wird, aber dass quasi diese Elisha-Erzählungen auch fast wie Evangelien sind im Sinne von Vita eines Menschen, wie das so dargestellt wird und so. Das finde ich auch nochmal spannend. Genau. Also, erneut der Werbeblock. Bibelwissen.de EFP, Exegese für die Predigt. Genau. Wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ihr merkt, der Text ist super, super voll. Ich finde, es macht viel Freude, über so narrative Texte zu sprechen und zu überlegen, wie das im Gottesdienst vorkommt. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Idee und Anstöße bekommen, was ihr aus diesem Sonntag machen wollt, aus diesem Predigttext, wie ihr es aufgreift.
Wir wünschen euch viel Freude und viel Spaß dabei.
Genau. Und hinterlasst uns gerne Kommentare und Nachrichten. Wenn ihr Lust habt, selber mal bei einer Folge von Stückwerk dabei zu sein, meldet euch gerne bei uns unter stückwerk-podcast.de. Und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.